Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Einen wunderschönen guten Morgen, Thomas. Hallöchen.
Ja, moin moin, genau.
Da sind wir mal wieder an einem Samstag.
Heute ist Samstag, genau.
Richtig, genau. Eigentlich müssten wir jetzt abrupt abbrechen, weil die Sonne scheint und ich müsste rauslaufen und Rasen mähen, aber okay.
Also bei uns ist die Sonne schon wieder weg. Es hat ja heute Morgen oder in der Nacht und heute Morgen noch geregnet bei uns. Deswegen ja. Also Rasenmähen heute wahrscheinlich eher nicht. Wird nicht mehr passieren. Wie gesagt, die Sonne war mal 5 Minuten da, jetzt ist es schon wieder weg. Und wir hatten es ja vorhin schon kurz davon. Also heute Mittag haben sie ja auch schon wieder Regen gemeldet. Sieht eher schwierig. Oder es wird schwierig mit Rasenmähen heute.
Wobei
ich war ja schon ein bisschen fleißig. Ich habe heute Morgen schon... Als es noch nicht geregnet hatte, Anfang der Woche, habe ich ja Rasen gemäht und war im Garten noch und habe da ein bisschen gearbeitet und habe jetzt heute Morgen mal die Zeit genutzt vor der Podcast-Aufnahme.
Okay.
Und war noch auf dem Wertstoffhof, beziehungsweise hier diese Grünschnittsammelstelle bei uns und habe da alles weg, weil da kam auch schon etliches zusammen. Und da war ich schon fleißig heute Morgen.
Ja, ja. Also ich habe heute Morgen noch nichts Nennenswertes gemacht. Mein Gott, da kriege ich ja glatt Komplexe. Eieiei.
Du kannst ja nach dem Podcasten noch ein bisschen.
Och ja, da finde ich bestimmt auch wieder eine Ausrede, um der Arbeit aus dem Weg zu gehen.
Ja, ich mache heute noch ein bisschen Hausarbeit, weil bei dem Wetter, wie gesagt, Garten fällt eher ins Wasser heute.
Im wahrsten Sinne Hausarbeit. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ich wollte eigentlich Garage aufräumen und noch ein bisschen, ausbauen ist falsch gesagt, aber noch ein paar Regale anbringen. Mhm. Aber das hat sich auch erstmal erledigt, weil mich nämlich der Handwerker versetzt hat, der eigentlich meine Garagentoranlage nochmal warten sollte, weil da auch ein Defekt noch ist. Ich glaube, wir hatten privat schon drüber gesprochen.
Ja.
Mir ist ja diese Führungsschiene für den Schlitten an der Decke weggebrochen. Und da war hier, ja, ich weiß auch nicht, warum man früher mit mit Gussmetallteilen gearbeitet hat, keine Ahnung. Mhm. Ja. Und wie gesagt, eine Wartung sollte auch nochmal gemacht werden, weil ja, der Motor klang jetzt auch nicht so gut nach dem Defekt oder Unfall ist das falsche Wort, aber nachdem dann habe ich gesagt, hier, dann ja, Termine ausgemacht, ja, versetzt worden. Er wollte sich melden wegen einem neuen Termin und ich habe nichts mehr gehört, ja.
Ja,
das ist echt schade.
Zuverlässige Handwerker zu finden, das ist ganz, ganz schwer.
Nee, der war ja schon mal da, als die Federn gebrochen waren. Das hat ja alles wunderbar funktioniert, ja. Von der Kommunikation her, von der Terminvereinbarung her, vom Arbeitseinsatz, den er gezeigt hat, oder den er gemacht hat, von der Abrechnung her, das war alles top, ja, deswegen. Und jetzt beim zweiten Mal. Er hatte nur kurz erwähnt, ihm wäre da ein Notfall noch dazwischen gekommen. Von einem seiner Kunden, da müsste er sich erstmal drum kümmern. Aber seitdem habe ich halt nichts mehr gehört, ja.
Ja, aber du weißt doch, Zuverlässigkeit ist kein Sprint, sondern ein Marathon.
Das stimmt, ja. Das stimmt.
Ja.
Und deswegen ist da das Projekt Garage auch mal ein bisschen auf Eis geschoben, weil ich will dann auch erst anfangen, wenn halt alles erledigt ist an Arbeiten, die halt jetzt erstmal stattfinden müssen. Weil ich weiß ja auch nicht, was, wie gesagt, wenn nichts ist oder so, ist es ja ein Job von ein paar Minuten, ja.
Ja.
Vor allem, ich habe auch gesagt, wir machen es dann, wenn ich da bin, weil ich mir das noch angucken will und mit ihm noch das besprechen will, was halt dann auch von den Einstellungen her noch gemacht werden soll. Etc., ja, so ein paar andere Sachen noch. Und also es ist halt doof, ja, weil ich habe halt jetzt nicht mehr so die Möglichkeit mit Homeoffice wie früher, ja, also in meinem Job vorher. Und das braucht halt ein bisschen mehr Absprache und dann ja, ist es halt schon doof, wenn man sich drauf einrichtet. Und dann wird man da halt versetzt, ja. Mhm. Aber ja, ist dumm gelaufen. Dafür aber andere Handwerker, unsere Heizungsanlage musste gewartet werden. Und ich hatte letzte Woche verpasst, mal anzurufen wegen einem Termin und hatte dann spontan am Dienstag, als ich hier ja auf unseren anderen Handwerker gewartet habe, mal angerufen morgens. Was heißt spontan? Habe ich morgens angerufen und wollte dann einen Termin ausmachen und da hat er nur gemeint, wie sieht's denn heute aus? Und ich so, ich bin da. Und er so, ja, dann schicke ich einen meiner Jungs heute Mittag vorbei, ja, der ist eh in der Region auf Tour, und dann kann er zu euch kommen und macht die Wartung. Und ich so, ey, top. Ja, so muss das sein, ja.
Ja, das hat man leider
manchmal
heute
muss man
sehr, ja, sehr selten sowas. Das ist leider
ja
so.
Ja. Manchmal muss man einfach mal auch nur Glück haben. Ja.
Das ist so. Aber desto mehr Probleme man mit Handwerkern hat, desto mehr weiß man dann auch die positiven Erlebnisse zu schätzen. So kann man sich das natürlich dann auch schön reden.
Ja, vor allem, wie gesagt, du rufst morgens an, rechnest irgendwie mit, keine Ahnung, frühestens nächste Woche damit, und dann fragt er dich, ob es am selben Tag noch funktioniert.
Naja.
Und wie gesagt, ich war ja eh zu Hause, weil ich auf den anderen Handwerker eigentlich gewartet hatte.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, klar, mein Gott, das ist mir lieber. Das Ding ist direkt erledigt, ja. Und ja, als er da war, hat er mir mal gezeigt, wie die neue Heizung ja mittlerweile auch schon aussieht von innen, ja. Und ich so, scheiße, das war jetzt wirklich Eisenbahn.
Ja.
Hätte eigentlich vor dem Winter noch passieren müssen, aber ich habe es dann auch verschlafen, ja, aber egal.
Naja. Gut. Dann würde ich sagen, so,
das sind die kleinen Geschichten aus dem Paulanergarten, ne?
Aus dem Paulanergarten, okay. Ich bin ja mehr so der Augustiner-Trinker, aber okay. Gut. Da wir ja für beide Firmen keine Werbung machen, können wir das ja, ja, ganz offen heraussprechen. Ich glaube, Alkoholwerbung ist auch gar nicht so einfach. Da muss man einige Regularien.
Ja, wenn ja eh alkoholfrei.
Meinst du, alkoholfrei? Okay. Hm. Dann also kann ich auch gleich Wasser trinken. Kein,
ja, das hört man oft, ja. Ich trinke ja mittlerweile gar keinen Alkohol mehr.
Okay.
Höchstens vielleicht mal noch so ein Glas Sekt oder so zum Anstoßen. Mhm. Oder einen Schluck, aber noch nicht mal ein Glas, ja. Ich bin da mittlerweile vom Alkohol komplett weg.
Also ich habe ja sowieso, wenn ich Alkohol getrunken habe, das nur am Wochenende gemacht. Und von daher bin ich eigentlich auch relativ, in Anführungsstrichen, relativ trocken.
Nee, das hat nichts mit trocken zu tun.
Nein, nein, das war jetzt auch in Anführungsstrichen gesetzt. Das war jetzt auch nicht bezogen auf Sucht oder so, aber war jetzt ein bisschen ironisch gemeint.
Na, weil früher habe ich auch gesagt, ja, wenn du irgendwo bist und die haben dann kein alkoholfreies, eins geht ja eigentlich immer, aber also wenn ich nochmal ein Bier, also ich trinke ja eh nur noch Weizen oder Weißbier dann halt, ja. Aber wenn ich wie gesagt, dann halt dann auch alkoholfreie Varianten. Und wenn ich da nichts kriege, dann, mein Gott, dann, wie du es auch schon gesagt hast, dann trinke ich halt einen Saft oder was anderes.
Ja.
Aber wie gesagt, ich bin da mittlerweile komplett weg, ja. Ich habe auch zu Hause nur noch alkoholfrei. Selbst Radler, wenn meine Frau mal Lust auf einen Radler hat oder so, das sind alles alkoholfreie Sorten.
Also bei Radler geht es eigentlich noch, da merkt man die Geschichte, oder dass es alkoholfrei ist, gar nicht so stark wie beim Bier, weil es ja sowieso ein Mischgetränk ist.
Genau.
Da ist es ja vollkommen okay. Bloß wenn ich ein pures Bier trinke, bin ich der Meinung, dass ich das herausschmecke, dass es halt alkoholfrei ist. Aber okay. Gut, so viel dazu.
Genau, aber jetzt wirklich dann.
Dann
fangen wir mal an.
Lass uns doch in die heutige Sendung einsteigen. Aber vorher noch ein ganz kleiner Hinweis. Wir haben heute mal wieder einen Sponsor oder einen Werbepartner am Start. Und das ist die Firma Roborock. Und im Laufe der heutigen Sendung sprechen wir über ein neues Produkt, was ich getestet habe. Gut, so viel dazu, aber das erst im späteren Verlauf der Sendung. So, dann lass uns doch einsteigen.
Ja, und ich mach gleich mal hier eine kleine Entführung.
Wohin denn?
Mit einem Thema, was ich hier nicht vermerkt habe. Ja,
okay.
Und zwar noch mal kurz mit der ganzen Problematik, beziehungsweise auch mit den Prozessen, die ja gerade in Amerika auch wieder unter anderem gegen Apple angestrengt werden in Bezug auf iPhone und Marktstellung, beziehungsweise was ja hier auch anfing hier mit DMA etc. Europa mit den Änderungen, zu denen Apple halt da gezwungen war, zu machen in Bezug auch gerade aufs iPhone und iOS, beziehungsweise iPhone OS, nee, iOS?
iOS.
Genau, iPad OS, iOS.
Und iOS, genau.
Watch OS.
Richtig.
TV.
OS.
OS, genau, iOS, ja.
Genau.
Und da gab es ja gerade die Woche auch wieder die Nachrichten, dass ja hier eine Senatorin in Amerika gesagt hat, man muss die Marktstellung oder die Monopolstellung von Apple und gerade des iPhones halt aufbrechen. Was ja da wieder so reinspielt über das, was wir auch schon die letzten Wochen ab und zu mal angesprochen hatten in der Thematik. Ich fand es nur ein bisschen erschreckend, wie in der deutschen Presse darüber berichtet wurde, weil ein, zwei Publikationen haben das aufgegriffen und haben gesagt, es wird die Aufspaltung von Apple oder die Zerschlagung von Apple gefordert. Und kann passieren, Übersetzungsfehler, je nachdem, durch welchen Translator man das den Artikel oder die DPA-Nachricht geschickt hat, kam halt da entsprechendes raus. Nur darum geht es ja im Prinzip nicht. Es geht ja nicht darum, dass man Apple aufbrechen will, weil da stand ja auch schon mal so die Idee im Raum. Apple hat es ja auch immer angesprochen, wenn das iPhone ein eigenes Unternehmen wäre, dann wären wir immer noch top so und so. Oder wenn das MacBook, beziehungsweise wenn Services ein eigenes Unternehmen wäre, dann wären wir am Platz so und so. Und wie gesagt, die Berichterstattung in dem Zusammenhang fand ich teilweise ein bisschen schlecht, weil da halt die Rede davon war, es würde gefordert in Amerika, dass halt Apple zerschlagen wird. Ja, und das ist ja nicht der Fall.
Ja, aber solche Überschriften, die klicken halt sehr gut. Ne? Das kommt ja noch dazu.
Kann man auch bei gewissen, gerade Internetpublikationen, okay, Clickbait, gar kein Thema. Ja. Aber wenn dann so die eine oder andere doch ernsthaft Publikation, sagen wir mal so, dann mit sowas kommt, finde ich schon schwierig, ja, weil das, da hatten wir, oder da haben wir auch das Problem, Thema Qualitätsjournalismus, geht ja die letzten Jahre auch bedingt durch den Preiskampf für eine Konkurrenz aus dem Internet, ja, befeuert, ja, zu Recht, denke ich mal, die Diskussion, ja, inwieweit, oder wie viel Qualitätsjournalismus haben wir überhaupt noch in Deutschland, Und wie gesagt, das finde ich dann schon ein bisschen schwach, ja, dass man da absichtlich, ja, oder noch schlimmer, unabsichtlich dann halt das von, keine Ahnung, von irgendeinem Chatbot hat übersetzen lassen, ja, wahrscheinlich noch nicht mal ein Azubi oder so, ja, sondern wirklich da irgendwo ChatGPT, obwohl, die hätten es wahrscheinlich besser hingekriegt. Irgendein billiges, keine Ahnung, Tool da genommen hat zum Übersetzen und dann mit sowas dann rausgeht. Ja, das finde ich dann schon schwierig. Ja.
Das ist generell ein Problem, aber es liegt auch oft daran, dass man natürlich sehr schnell mit den Nachrichten rausgehen will, weil man halt den Druck der Konkurrenz hat und dann passieren halt solche Fehler, weil gerade solche Schlagzeilen, solche schnelllebigen Informationen, die leben natürlich davon, dass sie schnell veröffentlicht werden. Ist halt was anderes, als wenn ich jetzt einen Testbericht schreibe oder einen Langzeit-Testbericht schreibe über irgendein Produkt, wo ich in Anführungsstrichen Zeit habe, obwohl das da sind die Grenzen ja auch schon wieder fließend. Wenn ich jetzt gerade einen Marktstart von einem iPhone habe, dann ist es ja auch so, dass die speziell die YouTuber oder auch die ganzen Blogger etc. sehr schnell mit ihren Testberichten raus wollen. Da überschneiden die sich ja auch oder überschlagen die sich auch teilweise. Das ist halt der Konkurrenz und der aktuellen Zeit geschuldet, dass solche Sachen halt immer sehr schnell rausgepresst werden und man ja auch zum 99,9% immer nur auf Quellen der Amerikaner zurückgreift in der Berichterstattung und dann passieren halt solche Fehler. Ja, das liegt in der Natur der Sache und im Problem unseres Journalismus-Systems, was wir derzeit haben, aktuell haben. Das bedauere
und dann,
ich auch.
Und dann, ja, und dann hörst du solchen Nachrichten wie, ja, gerade hier alles, was irgendwo mit Publikation zu tun hat, sei es jetzt Journalismus Schriftsteller, beziehungsweise nicht Schriftsteller, aber entsprechend da halt, da würden halt so viel Möglichkeiten bestehen, das alles mit AI-Tools irgendwie abzudecken, beziehungsweise zuarbeiten zu lassen. Boah, Freunde, ey. Was ja teilweise schon passiert, wenn man sich mal auch manche Videos auf YouTube anguckt, ja, wo man weiß, sie sind durch, der Text ist von einem Chatbot geschrieben, ja, der Videodarsteller ist auch irgendwo ein AI-Modell, ja, plus dann die Sprache irgendwo aus dem AI-Tool gezogen, wo du auch sagst, ja, und damit hauen die Videos raus, ja, befüllen ihren Kanal und hoffen auf Ad-Revenue, ja, das ist, also,
Ja, aber das hast du schwierig. Ja im Moment überall. Also das hast du ja auch im Bereich der generierten Musik. Das wird uns auch noch passieren, dass da ganz, ganz, ganz viele künstliche generierte Musik auf uns zukommt, die dann irgendwann Spotify überfluten wird. Also diesen Trend mit diesen künstlich generierten Inhalten, die hast du ja komplett überall derzeit. Von Musik bis Videos, von Blogartikeln etc. Das ist halt ein Problem unserer Zeit oder vielleicht auch eine Chance unserer Zeit, je nachdem, in welcher Ausprägung man das Ganze nutzt und wie man das verwendet. Ich bin ja ein Freund davon, dass man generell das System als Unterstützung nutzt, als Zuarbeitungsmöglichkeit, aber sich generell nur darauf zu verlassen und dass die Artikel nur so erstellt werden, das ist doch sehr fragwürdig. Ne? Aber gut, wir werden sehen, wo das Ganze hinführt. Und ich beobachte das mit einer gewissen Skepsis. Und ich sage ja schon immer,
solange man es, ja, so, ja
bitte. Es braucht Regularien für diese ganzen Geschichten. Das ist das A und O.
Ja, was ich gerade nur sagen wollte, solange man es ja sehen bzw. erkennen kann.
Solange es auch
gekennzeichnet ist. Genau.
Ja. Und deswegen sollte es nach meiner Meinung auch eine durchgehende Kennzeichnungspflicht dafür geben. Das ist das A und O. Es gibt zum Beispiel vom Heise Verlag einen Podcast, der wird künstlich erstellt mit einer geklonten Stimme einer Sprecherin, die sonst auch bei Heise spricht. Da ist es gekennzeichnet, da wird es deutlich gekennzeichnet, sowohl in Text als auch in Audioform. Und da geht es halt nur um Schlagzeilen des Tages. Und da ist es ja okay, wenn ich die Schlagzeilen, die IT-Schlagzeilen so zusammengefasst bekomme, da habe ich nichts dagegen. Dementsprechend, weil es auch gekennzeichnet ist, komme ich damit klar, weil dann kann ich mir das Ganze ja aussuchen, möchte ich diesen künstlich generierten Inhalt konsumieren oder nicht. Bloß wenn ich dann in die Irre geführt werde und es nicht gekennzeichnet ist, das ist dann für mich schon eine ganz, ganz andere Sache.
Gut. Ja, okay. Ja.
So viel
dazu.
Aber
zwei Stühle, eine Meinung.
Wo wir gerade bei Clickbait sind, das ist ja auch eine Überschrift, die diese Woche bei uns auch durch die Medien, also durch die Apple-Welt gezogen ist. Phil Schiller weiß nicht, ob der App Store profitabel ist. Das ist eine Überschrift, die wahnsinnig gut geklickt hat. Er hat es ja mehr oder weniger auch so von sich gegeben im Rahmen eines Gerichtsprozesses. Ich glaube, in Australien war das Ganze. Aber es ist um ein ganz klein wenig aus dem Kontext gerissen. In seinen weiteren Ausführungen hat er das Ganze noch ein wenig relativiert. Dass er das jetzt so nicht weiß, das hat er zwar mehr oder weniger so gesagt, aber natürlich klickt so eine Überschrift besser. Und das war die Überschrift, die fast jede Publikation so aufgegriffen hat. Und wo ich habe das ja alles so sauber im RSS-Reader abonniert und man konnte genau sehen, im Sekundentakt ist bei mir im RSS-Reader von den einzelnen Apple-Publikationen exakt diese Aussage als Überschrift aufgetroffen. Das ist natürlich eine hervorragende, clickbaitige Überschrift. Ne? Natürlich würde ich das auch so machen, wenn ich darüber einen Artikel schreiben würde. Und die meisten seriösen Publikationen haben natürlich dann auch den Kontext wiederhergestellt und haben seine relativierenden Aussagen auch aufgenommen. Aber als Überschrift ist natürlich wunderbar geeignet, das Ganze. Und Konsumenten, die nur reine Überschriften lesen, gibt es ja auch, die interpretieren diesen Artikel oder diese Aussage natürlich ganz anders als jemand, der sich die Arbeit macht und den Artikel durchliest. Ist ganz klar. Gut, ja. Das dazu. So, das nächste ist auch so ein Thema, da muss ich aufpassen, dass mein Puls nicht wieder steigt. Das ist auch so ein Thema, was wir vielleicht nicht aufnehmen sollten, aber ich es ist also Arbeitsspeicher, es ist immer so ein Thema, was mich beschäftigt. Apple hat es erneut getan, kann man sagen, oder Apple verteidigt erneut die Einsteigermodelle mit 8 GB RAM. Das hatten wir ja schon, das Thema. Das hatten sie ja schon mal bei einem MacBook Pro getan. Im vergangenen Jahr war das, glaube ich, so Mitte, Ende des Jahres, wo die Geräte vorgestellt worden sind. Und da gab es dann damals schon ein Interview mit einem Mitarbeiter. Und diesmal gab es ein Interview gegenüber der IT Home. Das ist, glaube ich, IT Home, auch wenn es in unserem Dokument falsch drin steht. Das ist, glaube ich, eine chinesische Publikation, jetzt schreibe ich da schon wieder das Falsche hin, ist, glaube ich, eine chinesische Publikation. Und da gab es einen Mitarbeiter von Apple, der heißt, ja, ob ich das jetzt richtig ausspreche, Beiß oder Beiß, egal. Der Mitarbeiter war mir bis dato auch gar nicht bekannt, ehrlicherweise. Der hat gesagt, als das kann man als Kernaussage nehmen, dass 8 Gigabyte für Surfen, für Internetgeschichten, für Medienwiedergabe und für einfache Foto- und Videobearbeitung vollkommen ausreichend ist. Sogar wenig aufwendige Spiele sind damit zu realisieren. Ja, das ist dann die Frage, was definiert ihr unter Surfen, was definiert ihr unter Fotobearbeitung und wo ist die Grenze zwischen einfacher und aufwendiger Fotobearbeitung? Die Grenzen sind ja heutzutage sehr fließend. Ich kann nur sagen, aus meinen Erfahrungen, das habe ich schon immer getan, wenn ich exzessiv mit sehr vielen Tabs arbeite, wenn ich dann auch noch Chrome benutze, wenn ich vielleicht noch einen zweiten Browser parallel laufen lasse, sind 8 Gigabyte definitiv
zu wenig. Ja, klar, und im Hintergrund noch eine 3D-Modell rendere.
Na, das nicht. Aber es gibt ja durchaus auch Privatanwender, die mehr als nur eine Seite auf einmal offen haben. Dabei will ich nicht sagen, dass 8 Gigabyte nicht dazu dienen können, mehr als eine Seite offen zu haben. Also das ist schon alles möglich, keine Frage. Aber ich habe letztens eine Bekannte gehabt, die hat sich ein 8 Gigabyte Gerät gekauft, hat mir vorher ihren Workflow geschildert, Textverarbeitung, das besagte Surfen, das eigentlich das ganz normale tägliche digitale Leben. Und da habe ich gesagt, ja, da könnten schon die 8 Gigabyte ausreichen, alles okay. Nach 3 Monaten hat sie mich kontaktiert und hat gesagt, nee, das ist alles nicht so prickelnd, der Rechner kommt schon an seine Grenzen. Da haben wir nochmal über den Workflow gesprochen, über das, was sie da so tut und macht. Und ja, intensive Chrome-Nutzung und ein paar Anwendungen, die auch noch im Hintergrund liegen. Aber sie liegen halt nur im Hintergrund, sie arbeiten halt nicht im Hintergrund. Und logischerweise bei dem Arbeitsspeichermanagement sind ja Anwendungen, die im Hintergrund liegen, werden ja dann auch reduziert und runtergefahren letztendlich. Aber selbst das führte das Gerät schon mehr oder weniger an seine Grenzen oder führte das Gerät dahin, dass dieses Ding dann halt geswappt hat auf die SSD. Gott sei Dank sind die SSDs ja performant, alles okay, aber man merkt ja trotzdem, dass das Swappen und das Auslagern auf die Festplatte oder auf die SSD. Und wenn dann die SSD auch noch relativ klein ist, wenn man da dann auch nur auf eine Standardkonfiguration zurückgreift, wie 256 Gigabyte, und wenn dann auch noch viel belegt ist, dann hat man ja den zweiten Teufelskreis. Man kann wenig swappen, man hat eventuell das Gerät dann halt auch ausgereizt, was den Speicherplatz betrifft, und dann kommt man in den Teufelskreis hinein. Deswegen bin ich nach wie vor der Meinung, dass 8 Gigabyte gerade zur heutigen Zeit, wo wir mit M3-Chips unterwegs sind, dass wir da nicht mehr zeitgemäß unterwegs sind mit 8 Gigabyte RAM, und dass diese Aussagen nur bedingt stimmen. Er hat ja dann auch den Punkt angesprochen, Unify Memory, dass der Unify Memory ungefähr so performant ist wie 16 Gigabyte RAM auf Windows-Rechnern. Das mag ja eventuell von der Performance der Fall sein, aber man muss berechnen, dass Unify Memory sich ja auch den Speicher mit der Grafikkarte teilt. Das kommt ja auch noch dazu. Also wir haben ja einen gemeinsamen Speicher, der benutzt wird. Und da kann ich diese Aussage nicht ganz so nachvollziehen, was diese 8 Gigabyte Theorie beanlangt. Kleine Anekdote, bei uns in der Universität sind 8 Gigabyte Systeme von der Beschaffung ausgeklammert. Das heißt, Geräte, die offiziell über den zentralen Einkauf beschafft werden, dürfen nicht die Arbeitsspeichergröße von 8 Gigabyte haben, mindestens 16 Gigabyte. Das ist sowohl bei PCs so als auch bei Macs der Fall. Wie gesagt, die zentrale Beschaffung, was irgendwelche Kollegen über Drittmittel machen, das ist dann denen ihr Problem. Aber was über die zentrale Beschaffung bestellt wird, darf keine 8 Gigabyte RAM beinhalten. Was ich auch befürworte. Und ich war auch derjenige, der sich dafür eingesetzt hat, dass es so weit kommt, in Anführungsstrichen. Ja, das dazu. Das Wort zum Sonntag.
Ja, okay, die Hörer kennen unsere Einstellung. Wie gesagt, ich bin auch der Meinung, 16 sollte mittlerweile gerade bei Apple und auch der Preisgestaltung, die sie haben, Standard sein, weil die 8 Gigabyte mehr, ja, das zu verdoppeln, das ist jetzt, das bewegt sich da gerade auch bei den Mengen, die Apple einkauft im Cent-Bereich, ja. Beziehungsweise ist im Cent-Bereich bei den Chips, die sie produzieren. Also von daher.
Ja.
Das ist, klar schlägt das bei den Mengen wieder irgendwo durch, aber das sollte zu verkraften sein für Apple. Trotzdem bin ich der Meinung, dass für viele die 8 Gigabyte noch vollkommen ausreichen, gerade wenn sie wirklich eigentlich diese typischen iPad-Arbeiten machen. Ja, bisschen E-Mail, bisschen Banking, ein paar Apps von links nach rechts schieben. Wie gesagt, mal ein Bild, ja, vielleicht wirklich bearbeiten. In der Regel nutzen sie dafür wahrscheinlich eh das iPhone. Ja, da wird wahrscheinlich noch nicht mal viel Bilder auf den Mac verschoben. Von daher, für viele sind die 8, denke ich, ausreichend. Trotzdem würde ich niemanden raten, sich, wenn es nicht wirklich auf die letzten Cents ankommt bei der Person, würde ich nicht dazu raten, dass man sich ein 8 Gigabyte Gerät kauft. Aber stark abhängig davon, wie sie es nutzen, denke ich mal, dürfte es doch schon Anwender geben, die mit den 8 dicke hinkommen. Gerade wenn sie sagen, die kaufen sich das Gerät und nutzen es die nächsten 10 Jahre und die machen, wie gesagt, und es ändert sich halt jetzt nicht wirklich gravierend was an ihrem Nutzungsverhältnis, dann ja, okay, kann man machen. Wäre jetzt nicht meine erste Empfehlung, aber wie gesagt, wenn es auf die Euro ankommt, ja.
Ja, aber wie gesagt, gerade bei dem Fall meiner Bekannten, wo ich absolut davon ausgegangen bin, so wie sie mir ihren Workflow beschrieben hat, 8 Gigabyte sind vollkommen okay.
Ja, irgendwo hat sie was verschwiegen.
Nee, oder sie hat.
Oder das Nutzungsverhalten hat sich geändert, genau. Weil sie so begeistert war von der Maschine.
Ja. Ich glaube, das ist der Fall, dass man dann wesentlich mehr mit dem Gerät macht und Gefallen daran findet. Und dann hat man halt diese 8 Gigabyte und kann das in keinerlei Art und Weise kompensieren, es sei denn, man kauft sich ein neues Gerät. Anders ist das Ganze bei der Festplatten oder bei der SSD-Größe. Da hat man halt die Möglichkeit, was Externes anzuschließen und so einen kleinen Workaround herum abzubilden. Der ist jetzt auch nicht so einfach, weil wer möchte schon immer eine externe SSD mit sich umherschleppen. Aber da ist es ein wenig einfacher, das Ganze ein bisschen zu kompensieren.
Wobei, ich denke mal, das ist die letzten Jahre ja wesentlich einfacher geworden. Wenn man mal guckt, die ganzen kompakten SSDs, die es mittlerweile gibt, und wir hatten ja auch schon hier über ein paar gesprochen, auch wenn du sagst, du willst da wirklich Thunderbolt-Performance haben, gibt es mittlerweile in dem Bereich auch einige Lösungen, die wirklich nicht groß auftragen. Ja, du schleppst ja heute da keine DVD, keine VHS-Kassette mehr mit, alle von der Größe her mit dir herum. Ja. Brauchst auch keine externe Stromversorgung mehr. Das geht ja mittlerweile alles über USB oder Thunderbolt. Plus die Dinge, ja, wenn es hart auf hart kommt und du performance-technisch ein paar Abstriche machen kannst, ist die Frage, inwieweit da nicht sogar ein kompakter USB-Stick ausreichen würde. Ja. Aber wie gesagt, gerade im SSD-Bereich haben wir da so viele sehr gute, nicht wirklich viel Platz oder Gewicht, ja, einnehmende Produkte. Also das ist, denke ich mal, jetzt nicht mehr so das Argument. Gerade bei einigen, ja, die ja wirklich so klein und kompakt sind, wo du sagst, hier, wenn du da ein kurzes USB-Kabel hast, das Ding könntest du dir noch auf die Rückseite deines Displays kleben oder
gibt's
so.
Gibt's ja auch Lösungen, die das realisieren können, wo man dann Halterungen hat, wo man das Ding reinschiebt oder sogar auch aus dem 3D-Drucker hat man da Möglichkeiten, sich da was rauszulassen.
Das größere Problem ist noch, dass du die vielleicht irgendwo verlierst. Oder liegen lässt, ja, weil sie dann schon wieder so unauffällig oder kompakt ist, ja, dass, wie gesagt, den Stein hast du früher dann, okay, den musst du noch einpacken, ja. Aber gerade so, ja, das wäre vielleicht eher das Risiko, dass es vielleicht irgendwo verloren geht, ja, weil sie einfach so unauffällig ist, ja.
Richtig, genau.
Aber das ist noch ein Kompromiss, den man machen kann, aber RAM, klar, da ist nichts mehr machbar.
Genau. Ja. So ist es leider. Aber gut, da hat ja jeder eine andere Meinung zu. Und wie gesagt, meine Meinung ist da die gleiche, wie sie schon vor Monaten war. Und sie hat sich nicht verändert. Im Gegenteil, sie hat sich noch
länger.
Ich sage doch immer, lieber einen schwacheren Prozessor, aber mehr Arbeitsspeicher. Das war schon zu Windows-Zeiten, zu PC-Zeiten meine Devise. Da habe ich mich lieber für einen kleineren Prozessor entschieden und ein bisschen mehr Arbeitsspeicher reingesteckt. Das bringt im Arbeitsalltag wesentlich mehr, als da jetzt einen High-End-Prozessor drin zu haben. Das ist auch meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Gut, das dazu. Es ist nur immer wieder interessant, wie Apple das vehement verteidigt, das ganze Problem oder ja, Problem ist es ja für Apple nicht, es ist ja mehr oder weniger für die Kunden ein Problem. Was
für
soll's?
Die Kunden, die dann doch mehr RAM benötigen als ursprünglich gedacht, ja.
So ist es.
Weil auch da musst du wieder sehen, selbst wenn du sagst, okay, ja, du verkaufst den irgendwie, das sind auch nicht jetzt unbedingt so die gesuchten Modelle, ja, weil man guckt ja dann doch meistens gerade im Gebrauchten nach mindestens 16. Hm. Auch wenn die Preise, sagt man ja, oder hat man ja die Erfahrung, bei Apple sind eigentlich relativ gut, der Wertverlust ist jetzt nicht so hoch, aber gerade bei den Achtern kann das ein bisschen schwierig werden. Ne?
Ja, und ich meine, das Problem wird sich ja dann immer noch verstärken, wenn man das Gerät in Zukunft verkaufen möchte, das hast du ja eben mehr oder weniger auch schon so angeführt, dann ist die Nachfrage da ja noch geringer. Weil wer möchte dann in 3, 4 Jahren
die meisten Leute, ja, ne,
dann noch gebrauchten Gerät mit 8 GB RAM kaufen? Das kommt ja noch dazu. Weil das Problem haben wir ja aktuell, dass es kritisch ist mit diesen 8 GB und das wird sich in Zukunft ja noch verstärken, diese Ansicht oder diese Problematik mit diesen 8 GB. Also das, okay, wir wollen das nicht weiter ausführen. Ich will jetzt hier keine monothematische
Sendung.
Ja, was
man sagen kann, also wir empfehlen beide, ja,
16 GB
geht,
als Basis. Genau.
Lieber das Geld in die 16 GB rein.
Genau.
Spart mir, wie gesagt, nochmal ein bisschen länger. Und hat dann auf jeden Fall, oder ist auf der sicheren und glaube auch dann zufriedeneren Seite einfach gelandet, wenn man halt
auf
das
jeden
Geld
Fall
da noch investiert. Ja.
So ist es. Gut, aber jetzt machen wir das Thema zu, sonst wird das hier wirklich monothematisch.
Aber macht ja nichts.
Naja, eine Stunde über Arbeitsspeicher zu sprechen, ist jetzt nicht so prickelnd, sage ich jetzt mal. Es sei denn, man geht noch auf die ganzen verschiedenen Technologien ein, aber dazu bin ich jetzt nicht vorbereitet. Lass uns lieber über iPads sprechen. Da klickt ja auch die Uhr und man geht ja davon aus, dass das im Mai vorgestellt wird. Letzte Woche haben wir darüber berichtet, dass Mark Gurman gesagt hat, ja, so ab dem 6. Mai können wir damit rechnen. Und er hat nochmal aktualisiert die ganze Aussage und hat gesagt, ja, es wird definitiv keine Keynote geben. Das habe ich ja auch schon immer gesagt. Das sehe ich genauso oder das hast du ja auch gesagt. Das sehen wir beide genauso. Und es wird noch nicht mal ein Keynote-Video geben. Es wird nur eine ganz, ganz schlichte Präsentation geben, also eine ganz leichte und leise Präsentation, leise, leicht vielleicht auch, kommt drauf an, was da so vorgestellt wird. Ja gut, daraus kann man natürlich interpretieren, man sieht nicht so großartige Erneuerungen. Allerdings gibt es auch eine Neuigkeit von Mr. Ross Young. Übrigens, Ross Young, sein Unternehmen, was sich um diese ganze Display-Technologie kümmert oder um die ganzen Neuigkeiten rund um die Display-Lieferkette, wurde mittlerweile verkauft und ist jetzt in Counterpoint Research aufgegangen. Also Ross Young ist jetzt bei Counterpoint Research, nur mal so als kleine Nebeninformation für alle diejenigen, die das eventuell interessiert. Aber Ross Young hat gesagt, was ich auch im Nachhinein nachvollziehen kann, dass das 12,9 Zoll iPad Air Modell, wo wir ja davon ausgehen, dass das kommen wird, das iPad Pro Display vom aktuellen iPad erben wird. Weil in der Gerüchteküche ist ja auch unterwegs, wir kriegen OLED Displays in den neuen Pro Modellen. Und wie gesagt, das iPad Air soll das aktuelle Display erben, was ja immerhin Mini-LED ist und was ja auch ProMotion an Bord hat, also 120 Hertz. Und das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, allein dahingehend, dass ja ganze Produktionsstraßen schon komplett eingelaufen sind auf diese ganze Geschichte, dass man auch so gut die ganzen Überhangproduktionen verwenden kann von den Displays, die wahrscheinlich noch nicht verkauft worden sind, die noch nicht beim Modellwechsel abverkauft worden sind, so kann man das gut weiterverwenden. Allerdings könnte ich mir auch vorstellen, dass eventuell auch nicht alle Funktionen freigeschaltet werden für das R-Modell. Vielleicht ist ProMotion gar nicht aktiviert und das AirPod Air 12,9 Zoll wird gar nicht diese 120 Hertz bekommen, um den Abstand zu den Pro-Modellen noch etwas größer zu halten. Könnte ja auch der Fall sein. Das ist so meine Theorie, wäre Apple zuzutrauen. Schauen wir mal. Ja, da sagst du jetzt gar nichts zu.
Was soll ich da jetzt dazu sagen?
Weiß ich nicht.
Ja, die Problematik ist halt, und da haben wir schon öfter drüber gesprochen, iPad, die Hardware ist im Prinzip aktuell schon, also gerade bei den Pros, top. Ja. Wie gesagt, wenn da das Display runtertropft, okay. OLED, ja, bei den Pros, okay, kann man machen. Nach wie vor die größere Baustelle sehe ich einfach in der Software. Und da kannst du so viel tolle Hardware reinstecken ins iPad, wie du willst. Ja, das ist halt das größere Problem. Und das ist auch eine Sache, deswegen, also wenn es nicht großartig jetzt irgendwo wirklich gravierende Neuerungen in der Hardware gibt und mein Gott, ein Display beziehungsweise ein M3, das ist jetzt nicht so die Welt, werden wir hoffentlich auf der WWDC entsprechend nochmal was sehen, ja.
Ja.
Aber ja, Hardware ist schön, aber wie gesagt, da müsste an der Software auf jeden Fall mal gut geschraubt werden.
Auf jeden Fall. Aber gut, das ist ja auch eines meiner Leib- und Magenthemen, dass defizitäre iPad-OS, was der Hardware nicht gerecht wird. Aber da gibt es ja auch so viele Kollegen, die das genauso sagen und darüber sprechen. Von daher bin ich da ja nicht alleine. Und deswegen kann ich auch verstehen, dass Apple ein Jahr lang mehr oder weniger die iPad Pro Modelle gar nicht aktualisiert hat, weil es ja auch gar nicht Not getan hat, da hardware-technisch was zu tun. Leistungstechnisch sind die sehr weit vorne und die nutzen bei weitem nicht die Möglichkeiten aus. Also die Software nutzt bei weitem nicht die Möglichkeit aus, die die Hardware derzeit bietet. Na, das ist leider so. Und das ist eine absolut bewusste Entscheidung von Apple, iPadOS nicht weiterzuentwickeln in einer Form, die mehr auf Pro-Anwender eingeht, also mehr als sie es jetzt tun. Das ist eine rein politische Entscheidung, weil sie wollen halt sich nicht selbst Konkurrenz machen. Aber wie wir es so oft sagen, lieber sich selbst Konkurrenz machen, als das Feld anderen zu überlassen.
Vor allem Apple hat das ja auch immer über sich selbst gesagt, ja.
Ja, ist so. Also deswegen bin ich mit dieser ganzen iPad-OS-Geschichte absolut nicht zufrieden. Aber okay, wir wiederholen uns.
Ja, aber das bringt ja auch die News einfach mit sich, weil wie gesagt, was wollen sie hardware-technisch jetzt an großen Änderungen oder Updates bringen oder wie gesagt Veränderungen und Upgrades machen, wenn eigentlich das größere, ja doch, nennen wir es mal Problem, einfach die Software ist.
Das ist korrekt, ja. Und
weil was brauche ich hier, wie gesagt, die M3 oder den Ferrari-Motor in dem Ding drinne, ja, wenn ich dann doch nur irgendwie, keine Ahnung, ja, hier über die Landstraße mit Gurke.
Ja, ich meine, es gab ja Ansätze, Pro-Software zu etablieren, aber die Problematik ist ja nicht nur die Pro-Software, die Problematik ist ja das Betriebssystem an sich, dass ich da nicht so mitarbeiten kann, nicht so heavy Multitasking und so einfaches Multitasking betreiben kann wie auf dem Mac. Es ist alles ein bisschen hölzerner als auf dem Mac. Die Bedienung ist alles ein bisschen problematischer. Ich kann zwar viele Schritte auch so erledigen oder viele Prozesse so erledigen wie auf dem macOS, aber ich muss viel länger nachdenken und um zu dem Ergebnis zu kommen. Das würde sich vielleicht ändern, wenn man sich dazu zwingen würde, jetzt arbeite ich aber produktiv oder versuche produktiv mit dem iPadOS zu arbeiten, aber wenn man sich zu was zwingen muss, macht es dann Spaß? Nein. Glaube ich nicht.
Ja, ja, dann, mein Gott, dann hörst du wieder die Stimmen, dann kauft ihr halt einen Mac, ja.
Ja, habe ich ja.
Ja, aber die Problematik ist ja, vielleicht will ich ja den Formfaktor einfach vom iPad haben.
Richtig.
Und da ist ja wieder die Sache, was ja auch wieder hier so gerade in Bezug auf Monopolstellung etc. ja von dem einen oder anderen ja auch wieder immer genannt wird. In der Windows-Welt, ja, hast du alles. Und ja, auch viel Scheiße. Ja, aber ja, da kriegst du halt auch dein Windows-Tablet, ja, was du halt dann quasi als MacBook oder als iPad nutzen kannst. Irgendein Hersteller wird es schon bauen, ja. Mhm. Unter anderem ja Microsoft selbst, ja. irgendwo findest du eine Lösung für das, was du haben willst. Und das hast du halt bei Apple nicht, ja. Da kommt halt alles aus einem Haus und die machen halt das, was sie denken, ja, was halt das Beste für den Anwender beziehungsweise für sie ist. Und da kommt ja auch so die Argumentation wieder und auch das, was ja manch einer auch sagt, oder in den Staaten dann halt sagt, ja, von, ja, wo man sich auch fragt, ja, die haben es auch nicht so ganz geblickt, ja, wenn dann zu Forderungen kommen, wie ja zwangsweise halt zum Beispiel iOS oder macOS lizenzieren, ja, und so ein Kram, wo du dann dich auch fragst,
ja, das ist,
sorry.
Ja, das hatten wir auch in der letzten Sendung schon diskutiert.
Deswegen, also brauchen wir gar nicht groß drüber eingehen, aber das ist halt, wie gesagt, wenn halt so eine Aussage kommt, dann kauft ihr einen Mac. Mhm. Erstens, ja klar, MacBook Pro, MacBook Air, ja klar, da ist eine Alternative da, aber nicht im Formfaktor eines iPads.
So ist es. Ich meine, was wäre es für eine elegante Lösung, wenn wir einfach ein iPad Pro oder auch meinetwegen ein iPad Air 12,9 Zoll nehmen? Wir gehen jetzt mal davon aus, dass ein 12,9 Zoll iPad Air kommen wird, rein hypothetisch. Und wenn man sich dazu ein originales Apple Magic Keyboard kauft, was ja auch immerhin in der 12,9 Zoll Variante, glaube ich, knapp an die 400 Euro kostet. Und sobald man dieses Keyboard anschließt, dass dann ein macOS startet. Sobald man das Keyboard abzieht, hat man dann wieder ein ganz normales iPadOS. Ich glaube, das wäre ein sehr, sehr beliebtes Gerät. Das könnte ich mir vorstellen. Aber okay.
Ja, ja. Das ist ja das, was ich auch wieder gesagt habe, gerade bei MacBook Air, wieso nicht das Display zum Abnehmen und dann ist es iPadOS, ja.
Ja.
Aber das ist halt jetzt nichts, was Apple machen will, ja.
Und ich glaube, dann würde ich mein iPad Pro, was ich ja derzeit verwende, auch wesentlich mehr benutzen. Und dann könnte man auch mal das MacBook Pro 16 Zoll zu Hause lassen und könnte sich nur mit dem 12,9 Zoll in Kombination mit einem Magic Keyboard durchaus durch den Alltag bewegen und müsste nicht immer das 16 Zoll Gerät mitnehmen. Das wäre eine Alternative. Aber okay. Wer hört schon auf uns? Keiner. Oder die wenigsten.
Jedenfalls niemand bei Apple, ja.
Leider nicht. Dann würde es ja aber ganz anders aussehen. Dann hätten wir so viele neue Produkte. Dann hätten wir wieder AirPod Extreme. Dann hätten wir wieder die Time Capsule. Eieiei, da würden einige Produkte wieder auf den Markt kommen oder zurückgeholt werden, wenn ich da so ein bisschen mehr Einfluss auf die Produktpalette hätte. Aber okay. Ich würde sagen, lass uns doch über unseren heutigen Werbepartner sprechen. Und das ist die Firma Roborock. Und über die Firma Roborock haben wir schon im letzten Jahr gesprochen. Und wir haben uns gesagt, also der Werbepartner und unsere kleine Publikation, wir haben uns gesagt, dass wir dann nicht permanent über irgendwelche kleinen Neuerungen sprechen oder über kleine Produkte. Wir reden dann wieder über neue Produkte, wenn es Zeit ist oder wenn es sich lohnt, darüber zu sprechen, um jetzt nicht die Hörer inflationär mit irgendwelchen Dingen zu nerven, sondern wir reden dann, wenn es wirklich große Neuigkeiten gibt und Produkterneuerungen oder Produkterweiterungen gibt. Und der Zeitpunkt ist gekommen, dass es was ganz Neues gibt. Und deswegen könnte es sein, dass der Werbespot ein wenig länger wird, weil es auch ein bisschen erklärungsbedürftig ist. Es gibt ein neues Flaggschiff aus dem Hause Roborock. Das ist das Modell Roborock S8 Max V Ultra. Wir erinnern uns, im letzten Jahr, das war genau vor 8 Monaten, habe ich das erste Mal über den S8 Pro Ultra gesprochen. Dieses Gerät habe ich auch seit 8 Monaten im täglichen Einsatz und er kreist hier seine Runden. Vielleicht nochmal so ein ganz kleiner Rückblick, in Anführungsstrichen vielleicht so ein Mini-Langzeit-Review über das Gerät. Ja, was soll ich sagen? Er hat das getan, was er soll. Er hat gewischt, er hat gesaugt, er hat das relativ unauffällig gemacht, er hat das präzise gemacht, er hat das nach meiner Meinung auch sehr unspektakulär erfolgreich getan. Also alles das, was man eigentlich von einem digitalen Helfer erwartet im Haushalt. Er hat natürlich seine kleinen Problemchen gehabt, die auch jeder andere Staubsaugerroboter hat, wenn er sich mal in einem Kabel verheddert hat. Aber das liegt ja denn nicht am Staubsauger, das liegt ja am Vater vom Staubsauger, also an meiner Person, weil ich dem Staubsauger nicht das optimale Habitat bereitet habe, wo er sich vernünftig aufhalten kann. Also wenn ich da irgendwelche Kabelhaufen in der Ecke rumliegen lasse, dann ist es natürlich klar, dass er da vielleicht mal reinfährt. Das ist aber trotzdem sehr, sehr selten vorgekommen, weil er eine hervorragende Hinderniserkennung hat. Aber es kann ab und zu mal vorkommen, dass er sich an einem Kabelchen festhängt. Das ist aber in den 8 Monaten vielleicht 2-mal passiert. Damit kann man leben. Wenn ich mir Berichte aus dem Freundeskreis anhöre, die keinen Roborock haben, die ein marktbegleitendes Produkt haben, dann sieht das da schon ganz anders aus. Die berichten mir da ganz andere Situationen von ihren Staubsaugerrobotern, was die Geräte für Probleme machen oder wo die dann einfach mal stehen bleiben und da nicht reinigen oder wenn die ihre Ersatzteile verlieren, die sie unten drunter haben und es da Probleme bei der Ersatzteilbeschaffung gibt. Ich habe da schon ganz, ganz viele Horrorgeschichten gehört und ich muss sagen, das habe ich mit dem S8 Pro Ultra bisher nicht erlebt. Und wie gesagt, das Ding läuft 8 Monate bei mir mehr oder weniger störungsfrei und das ist doch eine sehr, sehr gute Bilanz. Und ich gehe davon aus, das würde er auch noch weitere 8 Monate tun, mindestens noch weitere 8 Monate tun, wenn er jetzt nicht einen neuen Kollegen zur Seite gestellt bekommen hätte, nämlich das neue Flaggschiff, was ich eben schon angesprochen habe, nämlich den S8 Max V Ultra. Und ich möchte jetzt nicht die ganzen technischen Spezifikationen abarbeiten, die der S8 Max V Ultra von dem Pro Ultra geerbt hat, weil im Wesentlichen finden sich diese ganzen Funktionen dort auch wieder. Ich möchte so ein wenig die Unterschiede herausarbeiten und so ein wenig die Produktneuigkeiten oder die neuen Features herausarbeiten. In erster Linie haben wir ein wenig mehr Saugkraft oder Saugleistung bekommen. Wir haben beim S8 Pro Ultra 6000 Pascal und beim Max V Ultra haben wir 10.000 Pascal. Also eine ordentliche Leistungssteigerung. Aber das ist noch nicht alles. Es gibt da noch ein paar mehr Funktionen, die man hier deutlich hervorheben sollte. Wir haben nämlich ausfahrbare Seitenbürsten. Roborock nennt es Flexi-Arm-Design. Und mit diesen ausfahrbaren Seitenbürsten kommt man bis 1,68 mm an die Kante heran. Man muss dazu sagen, das S8 Pro Modell, also der S8 Pro Ultra hatte auch schon wahnsinnig gute Möglichkeiten an den Rand heranzukommen oder kam wahnsinnig gut an den Rand heran, hatte allerdings halt nicht diese Flexi-Arm-Technologie und das ist natürlich nochmal so ein kleines i-Tüpfelchen, was sie halt oben drauf gesetzt haben. Dazu muss man anmerken, dass auch diese kleinen Seitenbürsten explizit in der Dockingstation nochmal gereinigt werden. Also das ist dann auch durchdacht, dass auch das komplette Reinigungssystem, also das komplette Reinigungssystem, was sich am Staubsauger befindet, dann auch in der Dockingstation gereinigt wird. Jetzt nicht nur die Hauptbürsten etc., sondern auch diese kleinen Seitenbürsten. Also da denkt man auch wirklich bis ins Detail oder bis in den kleinsten Reinigungshelferlein denkt man da hinein sozusagen. Diese Kantenreinigung bezieht sich jetzt nicht nur auf die Seitenbürsten beim Saugen, sondern auch auf das Nasse, also auf das Wischen. Da gibt es nämlich dieses Extra Edge Spinning Design oder der Extra Edge Spinning Mob. Das bedeutet, dass auch der Mob bis an den Rand herangeht und somit diese fast nahtlose Reinigung realisiert werden kann. Und der Mob bewegt sich 185 Mal in der Minute, also 185 Umdrehungen in der Minute. Das Weitere, was ich durchaus extrem interessant finde, was der S8 Pro Ultra nicht hat, wir haben Heißwasserwischen an Bord. Das heißt, das Wasser für den Mob wird bis zu 60 Grad erhitzt. Und das ist natürlich gerade im Bereich der Küche, wenn man eine Küche gefliest hat oder Laminat in der Küche hat, wie auch immer, ist das natürlich sehr, sehr schön, dass man da auch Flecken entfernen kann, die eventuell vorher mit einer Kaltreinigung so nicht erwischt werden oder so nicht hundertprozentig gereinigt werden konnten. Das ist jetzt mit dieser Heißwassergeschichte doch fast sicher, dass diese Flecken dann auch eliminiert und wie gesagt, vom Boden gesäubert werden. Das ist eines der größeren Punkte, die das Maxvi Ultra Modell an Bord hat. Des Weiteren wurde die bekannte Vibra Rise Technologie weiterentwickelt. Bei dem S8 Pro Ultra hatten wir die 2.0 Technologie an Bord und bei dem Maxvi Ultra haben wir die 3.0 Technologie an Bord. Sie haben es in der Vergangenheit Hochleistungsschrubben genannt und ich glaube, dass der Begriff ist immer noch aktuell. Bedeutet, bei dem S8 Pro Ultra hatten wir 3000 Zyklen in der Minute. Beim aktuellen Modell haben wir 4000 Vibrationszyklen in der Minute. Das ist nochmal, denke ich, nochmal eine sehr gute Steigerung und könnte den ein oder anderen Fleck, der vorher vielleicht auch nicht so ganz weggegangen ist, den gar ausmachen sozusagen. Des Weiteren hebt sich der Mob etwas höher an, wenn wir jetzt den Teppich befahren wollen oder wenn der Staubsauger den Teppich befährt, hat man die Möglichkeit, dass der Mob sich jetzt 20 mm anheben kann. Ist auch nochmal eine deutliche Leistungssteigerung. Der nächste Punkt ist, wir haben jetzt einen Reinigungsmitteltank an Bord, besser gesagt in der an Bord, was ja vorher auch leider nicht der Fall gewesen ist. Und der Reinigungsmitteltank hat eine automatische Dosierungsfunktion. Das funktioniert auch hervorragend. Also er hat eine Erkennungsfunktion, wo brauche ich jetzt wie viel Reinigungsmittel und dosiert das dann ganz automatisch. So, der nächste Punkt ist, wir haben eine Kamera an Bord, eine RGB-Kamera. Die kann jetzt auch zum Beispiel Haustiere erkennen. Wenn man jetzt nicht zu Hause ist und man sucht sein Haustier, Katze oder Hund oder sonstige Lebewesen, die im Haushalt leben, dann kann man den Staubsaugerroboter auf Reise schicken, auf die Suche schicken und er findet dann hoffentlich die Haustiere vor und macht dann ein Foto davon und schickt das dann ans Handy. Ist eine Funktion, die kann man aktivieren, deaktivieren, je nachdem, ob man das haben möchte. Das ist einem selbst überlassen. So, und dann haben wir es ist über diese Kamera, ist doch eine Sprach- und Videotelefonie theoretisch möglich. Nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Je nachdem, wenn man seinem Haustier gut zureden möchte, kann man das dann auch tun. Okay. Der nächste Punkt, der mich am meisten freut, da ich ja so ein bisschen Smart Home Enthusiast bin, sage ich jetzt mal. Nach meiner Meinung ist der Maxvi Ultra der erste Staubsaugerroboter, der Meta Support an Bord hat, also Meta, die plattformübergreifende Smart Home Technologie. Und das ist vielleicht im Moment noch nicht so ganz interessant, da Meta ja sich mehr oder weniger erst im Aufbau befindet, aber für die Zukunft kann dieser Meta-Support extrem interessant sein und das ist eine Funktion, die mich persönlich am meisten interessiert an dem neuen Produkt. Und dann haben wir als nächstes, wie soll es auch anders sein, einen Sprachassistenten im Roboter verbaut, der auf das Triggerword Hello Rocky hört und nach Zuruf kann man dann den Roboter steuern. Man kann dann gewisse Reinigungsmodis ablaufen lassen, die man halt nicht über die App starten muss, die man dann halt direkt über den Sprachassistenten, über den Zuruf ablaufen lassen kann oder starten lassen kann. Das ist auch ganz praktisch, wenn man da gewisse Funktionen direkt auf Zuruf aktivieren kann oder auslösen kann. Des Weiteren wird natürlich Amazon Alexa, Siri über die Shortcut-Funktion unterstützt und natürlich auch Google Home. Also alles das, was man halt so haben möchte, sprachassistenztechnisch oder im Home-Bereich, von der Home-Automatisierung ist letztendlich an Bord. So, anzumerken ist, dass es auch eine Version gibt, die einen Festwasseranschluss zulässt. Das ist natürlich nicht für jeden interessant, weil da gewisse Gegebenheiten einfach da sein müssen, von der Hausinstallation her. Aber wie gesagt, es gibt auch eine MaxV Ultra-Version, wo man einen Festwasseranschluss hat oder wo man das Gerät an einen Festwasseranschluss hängen kann. Nicht nur Frischwasser, sondern auch Abwasser. Und für alle diejenigen, die eventuell neu bauen oder ihr Haus modernisieren, ist das vielleicht eine interessante Sache, das mit in die Planung einzubeziehen, das ganze Thema. Wenn ich die Möglichkeiten hätte, ohne große Umbaumaßnahmen, würde ich das natürlich machen, weil die Docking Stations oder die Docking Station an sich wesentlich kleiner wird. Also man hat eine große Platzersparnis, wenn man jetzt das Modell mit dem Festwasseranschluss wählt. Liegt in der Natur der Sache, weil man ja die ganzen Tanks halt nicht im Gerät haben muss. Das sind so die neuen Funktionen, die mich am meisten begeistert haben. Natürlich hat man eine KI-Funktion für gewisse Erkennungsgeschichten, Hinderniserkennung, Schmutzerkennung etc. Ich will das jetzt nicht bis ins Detail ausführen. Man sieht halt nur, dass das Gerät, ich sag mal so, sie haben ein sehr gutes Produkt noch besser gemacht oder sie haben ein Flaggschiff-Modell am Markt, wo sie die ganzen Grundfunktionen aus dem S Pro Ultra oder S8 Pro Ultra drin haben und haben dem nochmal eine Krone oben drauf gesetzt oder noch eine Sahnehaube oben drauf gesetzt. Der Einrichtungsprozess ist noch ein wenig einfacher geworden als beim S8 Pro Ultra, obwohl er dort schon sehr, sehr simpel und einfach war. Aber das Ganze ist hier noch ein wenig runder geworden. Ja, sie haben an sehr viel Schrauben gedreht im wahrsten Sinne des Wortes und haben wirklich ein Premium-Modell noch besser gemacht und haben ihre ganzen Erfahrungen quasi in dieses Modell einfließen lassen. Ja, also ein durchaus interessantes Modell, gerade die Geschichte, dass die Kamera dort verbaut ist und man da doch auch kameratechnisch einiges machen kann. Ob man das jetzt braucht, ob man das jetzt auch in Zukunft vielleicht im Alltag mit irgendwo einbeziehen kann, das ist jetzt nochmal eine ganz andere Geschichte. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, aber es ist ein interessantes Modell und es zeigt mir mal wieder, dass nach meiner Meinung und auch nach meinen Erfahrungen Roborock den Staubsaugermarkt, speziell den Saugrobotermarkt anführt, allein auch wenn ich mir die ganzen Geschichten von meinen Bekannten anhöre, wie viel Probleme die mit ihren marktbegleitenden Produkten haben, die ich so gar nicht kenne. Also das ist alles bei mir reibungslos im Einsatz. Oder die beiden Produkte sind mittlerweile parallel reibungslos hier im Einsatz. Ich habe jetzt die Produkte auf den zwei Etagen verteilt, teste sich auch so ein bisschen gegeneinander, in Anführungsstrichen, wo eventuell bei dem neuen die Vorteile sind, die beim alten so nicht abbildbar sind oder wo sie vielleicht so der eine einen Vorteil hat, der eine einen Nachteil hat. Bisher muss ich sagen, hat mir noch keiner von beiden Probleme gemacht. Den anderen habe ich ja, wie gesagt, schon lange im Einsatz und der neue, der ist jetzt erst seit ein paar Tagen im Einsatz, der hat mir bisher auch keine Probleme bereitet. Ich gehe auch davon aus, dass das weiterhin der Fall sein wird, dass die beide Geräte problemlos ihre Arbeit verrichten werden. Derzeit machen sie das, wie gesagt, auf zwei unterschiedlichen Etagen, parallel nebeneinander. Gut, das zum Werbespot der heutigen Sendung. Alle weiteren Informationen befinden sich in den Shownotes. Wir haben auch einen Link reingepackt direkt zur Homepage von Roborock, wo man sich die ganzen technischen Informationen nochmal genauer anschauen kann. Wir haben jetzt, wie gesagt, nicht alle Funktionen hier nochmal besprochen. Das würde auch den Senderahmen ein wenig sprengen. Wie gesagt, es ist auch einfacher, wenn man sich das nochmal auf der Webseite genau anschaut. Gut, in diesem Sinne bedanken wir uns recht herzlich bei der Firma Roborock für die freundliche Unterstützung. Jo. Dann machen wir weiter mit der Sendung.
So, ja. Sind wir schon bei deinem Lieblingsthema?
Ich habe doch so viele Lieblingsthemen.
Genau, welches davon?
Welches davon? Ich kann mich ja überall, kann mich ja überall aufregen. Du meinst, ob wir über den aktuellen Umweltbericht der Firma Apple sprechen?
Ah, habe ich überlesen, stimmt.
Ja.
Haben wir auch noch was.
Ja, ich möchte jetzt diesen ganzen Umweltbericht nicht bis ins Detail wiedergeben. Wir verlinken den in den Shownotes. Dort kann man sich das nochmal durchlesen. Es ist, ja, man kann sagen, Apple ist auf einem sehr guten Weg. Und wenn sie so weitermachen, können sie doch ihre Klimaziele 2030 erreichen. Sie haben ja für 2030 sich da, denke ich, auch sehr ambitionierte Klimaziele gesetzt. Und wenn man jetzt mal schaut, was so 2023 schon erreicht worden ist, darauf bezieht sich nämlich der Klimabericht, dann kann man sagen, jo, es sieht sehr gut aus. Wir haben nämlich 56% des verwendeten Kobalt, dass dieser Kobalt aus recycelten Quellen kommt. Kobalt wird bei Apple meistens in Batterien verwendet oder in Akkus verwendet und wie gesagt 56% aus recycelten Quellen. Das ist nach meiner Meinung schon mal ein großer Faktor, ein großer Punkt, wenn man bedenkt, dass es 2022 noch bei, glaube ich, 27% lag, haben sie da 2023 schon mal stark aufholen können. Und wenn das so weitergeht, jo, Hut ab.
Ja, da muss man sagen, das spricht eigentlich für die ganze Recyclingindustrie jetzt, die sich gerade auch in diesem Hinblick halt entwickelt, gerade in dem Bereich Batterierecycling und gerade auch halt seltene Erden etc. ist ja wirklich sehr viel am Passieren die letzten Jahre. Wenn man mal bedenkt, vor einigen Jahren auch hier die Technische Universität ja mit ihren Entwicklungen, die sie da hatte in dem Bereich, beziehungsweise die Forschung, die sie in dem Bereich betrieben hat, da ist ja auch einiges jetzt in Test Anlagen jetzt am Testen und generell die Industrie, ja, auch es gibt ja mittlerweile auch wirklich Firmen, die sich auf Batterierecycling spezialisiert haben, sei es jetzt herkömmliche Batterien, wie gesagt, oder halt auch jetzt gerade aus dem Smartphone beziehungsweise im Gadget-Bereich oder der Computer, also Laptop-Bereich, diese Batterien, aber auch im zunehmenden Maße jetzt in Zukunft natürlich Autobatterien, ja, die dem Recycling zugeführt werden. Vorausgesetzt, sie sind halt nicht in der Wiederverwertung, in der Wieder- oder Weiterverwendung als Speicherbatterie, zum Beispiel im Haushalt. Das ist ja auch so ein Bereich. Nicht jede Autobatterie, die aus irgendeinem Grund nicht mehr im Auto seinen Dienst tut, ja, geht ja ins Recycling, sondern sehr viele davon werden ja gerade als Energiespeicher ein Leben fortführen und dann letztendlich in der letzten Konsequenz erst ins Recycling gehen. Von daher, wie gesagt, tut sich sehr viel. Ja, man muss auch sagen, die Preise sind natürlich alles andere als das, was sie hoffentlich dann in 4-5 Jahren sein werden, weil da werden auch noch Preise ausgerufen. Ja, mein Gott, klar, es sind seltene Erden, ja, es ist ein wichtiger Rohstoff, von daher macht es auch gerade das Recycling so interessant, weil einfach die Preise im Markt gut sind. Ansonsten würde da wahrscheinlich auch keiner ein Recycling machen, nur weil, wie gesagt, es muss sich ja rechnen. Auch im Recycling muss ich das rechnen. Klar. Von daher, und wie gesagt, die nächsten Jahre wird es nur mehr werden, weil auch mehr Produkte einfach am Markt sind. Und da muss man auch wieder sagen, gerade das, was Apple oder wo viele ja drüber geschmunzelt haben mit ihrem Recycling-Roboter, der trägt natürlich auch dabei, dass natürlich auch die Apple-Produkte beziehungsweise die Apple-Akkus, ja, diese verbauen in ihren Geräten, dass sie natürlich auch dem Recycling zugeführt werden. Da hat Apple einfach auch ein eigenes Interesse dran, ja, weil einmal die Bedingungen, unter der es teilweise immer noch abgebaut wird, plus dann einfach die Verfügbarkeit von frisch geminten seltenen Erden, ja. Mhm. Gerade auch mit den Spannungen, die immer mal wieder sind, ja, und man muss ja auch mal gucken, wo halt viele der Minen einfach sind oder wo das Material herkommt. Mhm. Ist es, oder muss man da natürlich im Hinblick auch ein Auge drauf haben, dass sich vielleicht die Weltlage die nächsten Jahre nicht unbedingt entspannt.
Ja.
Und man da natürlich auch andere Quellen braucht, um an das Material einfach ranzukommen. Und da ist, wie gesagt, Recycling mit einer der wichtigsten Punkte einfach.
Ja, ich meine gerade das Thema Speichertechnologien, also jetzt Energiespeichertechnologien, das ist ein Zukunftsthema oder ein Thema unserer Zeit. Ich glaube, in Schleswig-Holstein wird auch gerade ein großes ein Speicherzentrum gebaut für die Energie, die über erneuerbare Energien gewonnen wird, also Wind- und Sonnenenergie. Ja, weil vieles kann halt nicht zu dem Zeitpunkt abgerufen werden, wo die Energie gewonnen wird. Und da braucht man halt Speicherzentren, wo halt die Energie gelagert wird und halt dann abgerufen werden kann, wenn man sie benötigt. Und das ist ein ganz großes Thema oder auch letztendlich auch ein Problem, was gelöst werden muss, um halt Energie zwischenzuspeichern. Und da
ja, da muss man auch gucken.
Ja, ja, erzähl weiter.
Bitte? Ja, da ist leider Deutschland auch wieder ein bisschen hinterher, was gerade dieses ganze Power-to-Grid-Thema betrifft. Weil es ist ja nicht nur einmal die Einspeisung, die einem als Solarzellen, also ich bin keine, also wir haben keine Solar- oder noch keine Solarzellen auf dem Dach, aber die Steine, die einem halt da als Erzeuger im Prinzip ja in den Weg gelegt werden, um den Strom ins Netz zu kriegen, plus die Vergütung, die stattfindet, plus überhaupt das Modell. Ja, ich würde mir so wünschen, dass man dahin geht, dass das, was ich einspeise, also nicht ich, aber das, was eingespeist wird von den Erzeugern, zum Beispiel über die Solaranlage, dass das mit der Stromrechnung verrechnet wird.
Zum Beispiel.
Ja. Was interessieren mich 10 Cent, die ich kriege, ja, oder noch weniger oder mehr, je nachdem, ja. Sondern wenn ich wirklich Strom ziehen muss, aus irgendwelchen Gründen auch immer, ja, dann verrechnet das doch bitte direkt mit dem, was ich einspeise. Man muss doch hier nicht irgendwelche Vergütungen noch auszahlen und dann, nee, wie gesagt, das sollte da zum Beispiel einmal einfach zu lösen sein. Plus, dass wenn ich einen Stromspeicher habe und meinen Strom ja schon zwischenspeichere, dass die Möglichkeit besteht, dass ich diesen Strom auch wieder ins Netz speise, wenn Bedarf besteht. Oder aber, dass wenn ich keine Ahnung, ja, ein Panzer fahre, ja, mit einer Batterie entsprechend, dass ich diesen Strom auch wieder zurück ins Stromnetz kriege.
Zum Beispiel.
Bei Bedarf.
Ja.
Das sind halt alles so Themen, da sind wir auch noch so dermaßen hinten dran. Das ist ja nicht nur alleine die Förderung, ja, dass Solarzellen oder dass, wie gesagt, Erneuerbare ausgebaut werden und dass es da einfacher gemacht wird. Nee, das Ganze drumherum, ja, ist auch noch.
Ja. Das ist schwierig. So. Ich kenne einige Leute, die zwar eine Solaranlage auf dem Dach haben, aber die mehr oder weniger den Strom dem Anbieter schenken, weil dieser ganze bürokratische Aufwand denen einfach zu viel ist. Das ist ein Heckmeck, den sie gar nicht mitmachen wollen, weil es sich einfach auch finanziell so gar nicht lohnt, was da wieder zurückkommt. Und
das war schon mal wesentlich interessanter, ja.
Ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, ja, da habe ich jetzt ein bisschen Halbwissen, dass man sogar auch ein Gewerbe anmelden muss, wenn man eine Stromrückgewinnung hat. Da bin ich jetzt aber
nicht
ganz auf dem.
Genau, da bin ich auch nicht so ganz drauf. Es gibt etwas, ich weiß nur nicht, ist es abhängig von der Größe, die du auf dem Dach hast, oder von dem, oder ob das schon anfängt mit der ersten Kilowattstunde, die du eigentlich einspeisen willst. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auch so ein Thema, ja, gerade weil es, wie gesagt, nicht so aktuell ist oder nicht so verfügbar ist, und erst quasi mit der Anfrage der Installation aufkommt, das ganze Thema. Wir haben auch schon überlegt, wenn wir uns Strom aufs Dach machen, gar nicht erst einzuspeisen, sondern
ja,
nur
eben.
Selbst nur in der Größenordnung zu machen, dass wir es halt selbst nutzen.
Ja.
Wie gesagt, entweder dann auch für ein Hybrid oder für ein E-Auto, plus halt einen Energiespeicher, um halt gerade in der Nacht halt Selbstversorger zu sein, oder aber in den Zeiten, wo vielleicht nicht so viel Strom vom Dach kommt, dass man da die Möglichkeit hat, das da zumindest mal weitestgehend abzufedern über einen Stromspeicher. Das sind halt so Gedanken, die man sich macht, weil, wie gesagt, gerade das ganze Thema Einspeisung, Boah, das ist echt schwierig. Ja, ja,
genau. Also wenn ich das machen würde, würde ich das auch noch mit einem ordentlichen Speicher versehen, das Ganze, dass ich da halt nichts einspeichere, sondern dass ich aus meinem Speicher mich bediene. Und das ist für mich eigentlich der Weg, den ich gehen würde. Und das macht es natürlich auch relativ teuer, weil ein ordentlicher Speicher, wo man was zwischenlagern kann, der ist auch nicht ganz günstig. Die Solaranlage ist der erste Punkt, aber der Speicher ist der Knackpunkt, ne? Das ist nicht
genau,
günstig.
Genau, und da ist doch genau die Frage, gerade wenn man heute mal guckt, du hast hier einen Haushalt, wo vielleicht wirklich zwei Autos sind. Und du hast in Zukunft vielleicht wirklich zwei EVs da stehen und auch welche mit einer ordentlichen Reichweite. Warum sollte ich da diese gerade in der Nacht nicht als Speicher benutzen können, wo du heute doch wirklich Ladetechniken hast, wo du 10-80% innerhalb von einer halben Stunde geladen hast? Warum muss mein Auto da vollgeladen nachts in der Garage stehen? Wieso kann ich nicht hingehen und kann den Strom, den ich vielleicht tagsüber ins Auto gepumpt habe, wenn ich zu Hause bin, nicht dann abends zum Beispiel keine Ahnung, für die Waschmaschine oder für den Geschirrspüler nutzen, ja. Da muss ich den doch aus dem Auto auch wieder raus ins Hausnetz kriegen können.
Ja, aber man gestaltet das halt in Deutschland etwas, ich sag mal jetzt
nicht so. Ja, beziehungsweise die Technik ist einfach noch nicht so weit, ja.
Ich denke mal, die Technik wäre schon durchaus umsetzbar. Ich meine, man hat ja erste Ansätze gesehen beim Lightning von Ford, der dient ja mehr oder weniger auch als Stromspeicher.
Genau, hat die Technik, ja.
Aber hat sich ja auch leider Verkaufszahlen technisch in den Staat gar nicht durchgesetzt. Der ist gar nicht so durchgestartet. Ja, warum wohl? Weil der Sprit in den Staaten noch relativ günstig ist im Verhältnis zu anderen
Ländern.
Nicht
nur das, aber auch gerade weil halt da je mehr Liter der Wagen hat, umso besser, ja. Du brauchst einfach einen Verbrenner, ja. Ansonsten kannst du da relativ wenig verkaufen. Das ist halt das Problem, ja.
Das ist leider so. Das Umdenken hat nicht überall in den Staaten stattgefunden. Das ist aber auch leider auch stark Bundesstaat.
Nicht nur da, bei uns doch genauso.
Bei uns auch, ja. Die Verkaufszahlen von Elektroautos sind bei uns auch nicht so toll, sind, glaube ich, sogar rückläufig gewesen, ne, in den letzten Monaten.
Ja, klar, weil einmal die Förderung ja weggefallen ist. Teilweise sind ja auch die Rabatte weniger geworden, beziehungsweise das, was halt die Hersteller ausgeglichen haben durch den Wegfall der Prämien, ist halt da auch wieder rückläufig. Plus natürlich, ja, guck mal, ja, ein Elektroauto von vor 5 Jahren zu heute, ja, nicht ohne Grund, ja, und als Beispiel wird ja gerne immer Porsche angeführt, ja, mit ihrem Taycan, ist ja auch der Preisverfall da so relativ groß, ja, bei diesen Elektrofahrzeugen, weil einfach die Technik auch so, oder auch gerade die Akkutechnik, ja, und die Reichweite, generell die Technik, so Sprünge tut und da dann teilweise bei gerade hochpreisigen oder sehr hochpreisigen Modellen der Preisverfall einfach doch höher ist als bei wie soll ich jetzt sagen, normalen Fahrzeugen ist ja falsch, aber bei konventionellen, sagen wir mal, ja,
oder bei Verbrennern. Der Preisverfall ist immens und da ja auch ganz die meisten Elektrofahrzeuge oder sehr viele Elektrofahrzeuge geleast werden, ist natürlich auch das nochmal eine ganz andere Rechnung, die man da aufmacht. Ich würde mir wahrscheinlich auch kein gebrauchtes Elektrofahrzeug kaufen. Ich würde mir auch ein neues leasen etc., weil einfach die Batterie natürlich auch leidet nach einer gewissen Zeit und die Technologie sich einfach weiterentwickelt. Also das ist halt nicht so ganz einfach zu kalkulieren wie ein Verbrenner, dieser Gebrauch.
Ja, wobei heute ein Elektroauto, auch gerade die Batterie, wenn du mal guckst, der Kapazitätsverlust ist gar nicht so groß. Gerade angegeben wird, oder beziehungsweise das mit der Kapazität, die du nutzen kannst, etc., mit dem Kapazitätsverlust, den du hast über die ersten 2 Jahre, oder wird generell, ja, aber gerade auch in den ersten 2 Jahren oder in den ersten 4 Jahren ist im Prinzip vernachlässigbar. Da geht so viel nicht flöten und da muss, oder verloren, ja, und da musst du auch wieder gucken. Klar, Schnellladen ist so ein Schlagthema, gerade wenn man halt so immer ich stelle mich nicht 6 Stunden an die Ladesäule, da halt so ein bisschen das Argument halt einfach wegnehmen will. Nur da muss man auch mal wieder sagen, der Batterie tut langsames Laden einfach besser.
Auf jeden Fall, das ist so.
Deswegen, selbst wenn du hingehst und würdest sagen, zu Hause, ja, setzt du dir keine Wallbox hin, beziehungsweise lädst du halt nicht mit dem maximalen oder stellst du nicht die Technik hin, die das Maximale kann, was dein Auto unterstützt, sondern lädst einfach mit geringerer Stärke, das tut dem Akku gut. Ja.
Ja.
Und gerade zu Hause hast du ja die Möglichkeit, mein Gott, wenn der nachts 6 Stunden in der Garage steht, kannst du auch 6 Stunden langsam laden. Ja.
Genau.
Und zwischendrin mal hier 20 Minuten Power laden und das Ding auf 8% bringen oder eine halbe Stunde. Ja, das kannst du mal machen, aber das würde ich wahrscheinlich auch nicht ständig machen wollen, weil das natürlich zu Lasten der Batterie geht. Ja. Das ist Stress und das sollte man möglichst vermeiden. Da sagst du ja auch wieder, ja, ich muss aber auch den Stress nicht an der Zapfsäule für meinen Verbrenner vermeiden. Ja, das ist nochmal ein anderes Thema, aber das wird sich auch die nächsten Jahre nochmal, gerade mit neuer Batterietechnik, auch nochmal ändern. Aber wie gesagt, wieso sollte ich zu Hause der Batterie den Stress antun, wenn ich die Zeit habe?
Genau.
Und die Möglichkeit habe, dann lade ich die doch lieber auf einem etwas langsamen Niveau, ja, und erhöhe dadurch aber auch gleichzeitig, selbst wenn ich weiß, ich habe den nur geleast, ja, und gebe den in 2, 3 oder 4 Jahren wieder ab, tut der Batterie aber weniger Stress einfach an. Aber das, ja.
Aber so denkt ja nicht jeder. Ich sag mal, die sehr viele Leasingnehmer denken ja immer, don't be gentle, it's a rental. Ne? Das ist leider so.
Ja, und da kann ich auch nur oder muss ich immer wieder zurückdenken an die Zeit, als ich noch über die Firma halt viel draußen unterwegs war, aber keinen eigenen Firmenwagen hatte und musste dann immer auf Mietwagen zurückgreifen. War natürlich immer schön, ja, weil du hast immer mal ein anderes Auto gehabt, ja, und konntest da mal ein bisschen in Anführungszeichen Spaß haben. Aber wenn du dann so ein Auto aussteigst, dir mal die Verbrauchszahlen anguckst und dann siehst, wie der vorher getreten worden ist, also holla die Waldfee, sorry.
Ja.
Aber das klar, kannst du damit auf der Autobahn auch mal Spaß haben. Aber den so zu treten, nur weil es nicht meiner ist und ich zahle ja dafür, sorry.
Es ist ja nicht nur das Treten, es sind ja auch so viele andere Dinge, die dazugehören. Also wie man dann das Fahrzeug pflegt etc. Möchte ich jetzt nicht ausführen, aber das ist
ja, klar.
Kann man sich ja denken. Ja, das ist halt so.
Ja, okay, aber nur wenn man dann zurückgibt und sich dann wundert, was dann eventuell alles auf dem Zettel steht, ja, an Abzügen, ja, dann braucht man sich auch nicht wundern.
Das ist korrekt, aber das ist ja den meisten Leuten, die einfach Mitarbeiter in einer Firma sind und das Ding als Firmenfahrzeug fahren, vollkommen egal. Das ist ja das Problem.
Ja, okay, da kommt ja dann nochmal die Eigennutzung, also den Anteil, den der dann nochmal, ja, klar.
Ja. Gut, aber okay, das ist ja auch so ein Thema für sich. Aber lass uns noch mal kurz die 2, 3 Punkte noch abarbeiten, die ich mir aus dem Umweltbericht herausgeschrieben habe. Treibhausemissionen wurden um mehr als 55% reduziert. Da zählen natürlich verschiedene Maßnahmen dazu, um diese Treibhausemissionen zu reduzieren, aber die möchte ich jetzt nicht alle aufzählen, ist ja auch unsinnig. Ein weiterer Punkt ist, dass die Lieferkette auch extrem Strom spart. Und Apple hat natürlich auch den Druck, in Anführungsstrichen Druck, auf die Zulieferer ausgeübt und hat gesagt, hier, ihr müsst das und das und das einhalten, wenn ihr weiter mit uns arbeiten wollt. Und diese Schritte wurden natürlich auch umgesetzt und die Lieferkette spart massiv Strom, bedeutet 2 Milliarden Kilowattstunden wurden im Jahre 2023 eingespart. Das ist eine Menge Holz. Allerdings, Apple arbeitet ja auch mit verdammt vielen Unternehmen zusammen. Da kann man auch sehr viel einsparen, ganz klar. Also ich glaube, das sind mittlerweile über 100 Unternehmen, mit denen Apple fest zusammenarbeitet. Und dass sich da natürlich diese 2 Milliarden Kilowattstunden anhäufen, das liegt natürlich in der Natur der Sache. Jo. Gut, so viel dazu. Schön, schön.
Ja, da wird Apple ja teilweise immer belächelt, ja, auch wenn sie das mal auf ihren Veranstaltungen dann immer mal präsentieren. Ich finde da auch, ja, jede Anstrengung, die man unternimmt, gerade in diesem Scale, ja, bei Apple und auch mit den Zulieferern, die sie haben, also selbst wenn es nur kleine Schritte sind, hilft das sehr viel oder kann zu sehr großen Einsparungen einfach führen. Plus natürlich das Ziel, was sie haben. Sie wollen ja mit möglichst vielem in der Kette einfach CO2-neutral auch werden.
Ja.
Und das haben wir ja gerade auch in Bezug auf die Apple Watch jetzt gesehen mit den ersten Artikeln, die halt CO2-neutral dann einfach beworben werden. Das musst du natürlich auch irgendwie umsetzen. Und das geht nicht, ohne dass deine Lieferanten halt auch mit im Boot sitzen. Ja.
Ganz klar.
Und gerade wenn es halt zu Einsparungen führen kann, die ja dann auch wieder sich in Geld eingespart einfach darstellen lassen, ja, auch für den Lieferanten, ist es natürlich auch ein Anreiz, ja, weil, wie gesagt, nur Kosten verursachen, um da irgendwo halt besser dazustehen, ist immer schwierig in so einem Umfeld, aber wenn es halt auch zu Ersparnissen führen kann, und wie gesagt, wenn du auch in deiner Produktionskette weniger Strom brauchst, kannst du da auch wieder Geld sparen, selbst in einem Land oder an einem Standort, wo der Strom sehr günstig ist, ja, jede Kilowattstunde, die du nicht verbrauchst, ist wieder Geld gespart, ja. Dann hilft das, wie gesagt, natürlich auch dem Zulieferer, ja, oder dem Lieferanten dann einfach.
Absolut, absolut. So ist es. Auch wenn ja einige Unternehmen Apple in einigen Teilbereichen Greenwashing vorgeworfen wird. Ja, das mag ja auch alles der Fall sein. Aber im Großen und Ganzen, wenn man sich dieses ganze Vorhaben anschaut, was Apple da als Richtlinie aufgestellt hat, kann man doch sagen, das ist kein Greenwashing. Das ist vielleicht in vielen Bereichen etwas geschönt und etwas gegreenwashed, aber das Große und Ganze unterm Strich ist nach meiner Meinung, nach meinem laienartigen Wissen, kein Greenwashing. Aber okay, das Fass machen wir jetzt nicht komplett auf.
Nee, brauchen wir auch gar nicht.
Gut.
Aber wie gesagt, ich bin da der Meinung, selbst, wie gesagt, dass alles hilft.
Ja.
Und wenn es nur die Hälfte davon ist, von dem, was sie sagen würden, ja, ist ja da auch schon mal viel geholfen, ja.
Auf jeden Fall.
Und wenn dann, wie gesagt, je mehr dann an den, die Zahlen addieren sich ja nur, ja. Je mehr mitmachen, umso besser.
So ist es. Und wie gesagt, Apple hat da ja auch eine Vorbildfunktion, und, naja, gut, haben wir ja auch alles schon besprochen. Machen wir das fast nicht noch größer, oder noch mehr, oder weiter auf als nötig. Lass uns mal über den HomePod sprechen. Über den kommenden HomePod. Und da gibt's ja auch wieder so viele Gerüchte und hin und her. Und also nicht über den HomePod Mini, der dümpelt ja so vor sich hin, seit Jahren in einer gleichen Darreichungsform, ist der im Portfolio. Wir reden jetzt über den großen HomePod, wo wir ja schon seit Wochen, seit Monaten über ein Produktupgrade oder eine Produkt Erneuerung sprechen, und da gab es jetzt eventuell ein Leak eines Bauteils oder erneut ein Leak eines Bauteils. Es wurden ja schon in der Vergangenheit einige Bauteile geleakt, wo man sich nicht zu 100%ig sicher gewesen ist, ob es überhaupt zum HomePod gehört. Und mittlerweile ist ein neues Bauteil aufgetaucht, was ein glänzendes, rundes, transparentes Teil zeigt, und man geht davon aus, dass es sich da um ein Oberteil handelt, also die Oberseite von einem HomePod, und sich unter dem Teil dann das Display befinden soll. Und das sieht alles danach aus, als ob diese klassische Bauform eigentlich beibehalten werden soll. Und einfach nur oben ein Funktionsdisplay draufkommt, also auch ein Display, wo man mit interagieren kann. Das ist natürlich so, das geht so in zwei Richtungen. Mark Gurman hat ja gesagt, dass Apple an einem HomePod arbeitet mit einem klassischen iPad-Display-artigen Display, wo man dann auch, was dann auch aufgestellt ist und nicht einfach flach auf dem HomePod untergebracht ist. Und dieser Leaker sagt halt, das ist einfach nur eine Erweiterung der Oberfläche, und da wird so nicht extrem viel passieren an dem Gerät. Ja, die Gerüchtelage geht da ja so ein bisschen auseinander. Und man sieht eigentlich, nach meiner Meinung, Apple lässt sich da sehr viel Zeit, ein neues Modell rauszubringen. Und ich habe so das Gefühl, dass Apple gar nicht so richtig in diesen Smart Home Speaker Bereich einsteigen will, es gar nicht so richtig ernst meint. Weil wenn man sich anschaut, was Amazon am Start hat mit diesen verschiedensten Geräten, die mittlerweile schon in der 5., 6. Generation am Start sind, dann hat Apple da im Vergleich zu gar kein Interesse. Das könnte man daraus interpretieren, wenn man sich das aktuelle Produktportfolio anschaut, dass Apple den Markt einfach an sich vorbeiziehen lassen möchte und da gar keinen Bock drauf hat. So, sie hätten ja schon längst in diesen Markt einsteigen können und schon längst den Markt ja versuchen aufzuholen oder irgendwo auf Augenhöhe unterwegs zu sein. Aber scheinbar interessiert Apple den Markt, der Markt gar nicht in diesem Bereich und sie haben noch gar kein großes Interesse dran. Es wäre so viel möglich, sie hätten so viel Potenzial, Smart Home technisch mehr zu machen, gerade mit dieser HomeKit-Technologie und mit dieser ganzen anderen Geschichte, die Apple da anbietet. Sie könnten so viel eigene Geräte an den Start bringen, die doch mehr Smart Home in die Apple-Welt bringt. Aber sie tun es nicht. Aber okay.
Nee, ist das ja so, so ein kleines Mauerblümchen, was da nach wie vor noch ein bisschen gepflegt wird, aber das war's auch, ja.
Ja, also sie bieten diesen HomeKit-Standard an, sie bieten viele Technologien an, aber sie überlassen den Markt anderen, die dort Produkte anbieten, von Kameras angefangen bis, wir wissen ja alles, was es an Smart Home Geräten gibt, aber sie engagieren sich direkt in diesem Markt nicht. Das ist leider schade. Ich denke, es gibt eine Menge Geräte, die doch interessanter wären, wenn Apple sie produzieren würde. Zum Beispiel einen ordentlichen Router, der auch diese ganzen HomeKit-Geschichten vereint, zum Beispiel. Also da gibt es so eine richtig schöne, es wäre richtig schön, wenn es eine zentrale Stelle geben würde, wo man dieses ganze HomeKit managen könnte. So richtig, das wäre so, na gut, da gibt es so viele Möglichkeiten. So ein richtig kleines Home-Server-Teil, wo alles drinsteckt, Time Capsule, HomeKit Management Zentrale, ja, okay, ich will jetzt nicht weiter ausführen, oder wo man auch die Videos zentralisiert, die Home Secure Geschichte zentralisiert drauf speichern könnte, dass man sie nicht in die Cloud schiebt, etc. pp. Also da gäbe es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Aber letztendlich möchte Apple wahrscheinlich auch mehr ihre iCloud oder ihren iCloud-Speicherplatz verkaufen, als dem Nutzer irgendwie was anzubieten, lokal zu speichern, zu Hause zu speichern. Also das Interesse ist natürlich größer an bei Apple kontinuierlich Speicherplatz zu vermieten. Ist natürlich, liegt natürlich auf der Hand. So haben sie, können sie generell Einnahmen generieren oder kontinuierlich monatliche Speicherplatzeinnahmen generieren. Naja. Aber auf uns hört ja keiner. Gut. Dann haben wir noch ein kleines Apple Vision Pro Thema. Es gibt mal wieder eine neue App aus dem oder für den medizinischen Bereich. Und die klingt doch sehr, sehr gut. Oder die Möglichkeit mit dieser App, vieles dem Chirurgen einfach zu machen, klingt nach meiner Meinung sehr gut. Die App nennt sich MyMargo und MyMargo erlaubt es, speziellen orthopädischen Eingriffen oder spezielle orthopädische Eingriffe zu trainieren und somit den Chirurgen den Eingriff letztendlich durch dieses detaillierte Training zu erleichtern. Es geht speziell um Knie- und Hüftoperationen, also es ist speziell für Knie- und Hüftchirurgen gedacht. Und mit dieser App kann man roboterbasierende Operationen besser planen und trainieren. Und ich habe da so ein paar Demo-Videos gesehen. Und das sah ja alles schon sehr, sehr beeindruckend aus, dass man doch wirklich sagen kann, ja, ich kann mir vorstellen, dass diese App ganze Trainingsprozesse und auch Planungsprozesse besser machen kann. Man kann halt auch in der App gewisse Standard-OPs simulieren, also es gibt ja gewisse Standardeingriffe an Hüften und an Kniegelenken und man kann das halt immer und immer wieder mit dieser App durchspielen. Man kann sogar das Ganze so weit konfigurieren, dass man halt diese spezielle Parameter, die man bei einem Patienten hat, den man operieren möchte, in diese App mit einbezieht. Also man kann diesen Patienten quasi digital abbilden oder klonen, mehr oder weniger, oder das Kniegelenk kann man klonen und diese OP vorher nochmal planen, durchspielen, durchtrainieren, also simulieren, bis man dann halt direkt zum Patienten geht und das am Körper durchführt. Und das ist hochinteressant und ich sehe das natürlich im Moment so ein bisschen aus einer ganz anderen Sicht, weil ich auch sehe, was medizinisch im Moment mit dieser Brille möglich ist oder was sich da so tut, weil ich auch so ein bisschen Kontakt habe zu medizinischen Entwicklungen. Wie gesagt, in der Universität wird diese Brille ja auch stark eingesetzt, derzeit halt noch parallel zu Standardgeschichten, zu Standardoperationen, aber ich sehe, was das im Moment für eine Rolle spielt, dieses Produkt und wie verstärkt daran gearbeitet wird, die Apple Vision Pro in den medizinischen Alltag zu implementieren. Also da sehe ich einen ganz, ganz großen Markt und da wird in den nächsten Monaten so einiges passieren, was ich mir vorher gar nicht so ausgemalt habe oder vorher gar nicht so vorstellen konnte. Aber da ist so einiges am Laufen. Wir hatten ja auch in der Vergangenheit schon über Großbritannien gesprochen, wo die Brille in einigen Krankenhäusern im Einsatz ist. Und das ist jetzt ja kein seltenes Thema derzeit. Diese Berichte aus dem medizinischen Bereich tauchen ja derzeit sehr, sehr oft auf. Interessant.
Ja, auf jeden Fall.
Interessant.
Aber apropos interessant, weil du gerade hier das Thema Roboter angesprochen hattest, hast du das Video gesehen von Atlas von dem Boston Dynamics?
Ja, du hast es mir, glaube ich, geschickt auf Instagram.
Ja, das auch, genau. Holla, die Waldfee, Freunde. Nee, weil wir es da auch noch mal kurz ja hatten mit den Gerüchten zu Apple, beziehungsweise das, was ja Tesla vorgestellt hatte oder gezeigt hatte. Also Boston Dynamics, gerade der Atlas, ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Deswegen, wir hatten da schon drüber gesprochen, ich sage ja, die haben so einen Vorsprung ja, in der Entwicklung, das ist unglaublich, ja.
Ich sehe das ja mit einer gewissen Skepsis, habe ich auch schon gesagt, und ich sehe diese Entwicklungen ja eher so ein bisschen ängstlich, ne? Das ist so. Ich meine, klar kann so ein Roboter dir auch helfen, kann dich versorgen, kann vielleicht Pflegedienste oder Pflegeleistungen oder Care-Arbeit übernehmen, wie man so schön neudeutsch sagt. Aber natürlich kann dir so ein Roboter auch kräftig einen über die Rübe hauen, um das jetzt mal platt auszudrücken. Also das ist ja alles so, es liegt so nah aneinander, vielleicht auch, weil diese Roboter so eine ganz starke humanoide Art haben, sich darzustellen oder die Bewegungen sehr humanoid wirken, wenn man das so sieht. Vielleicht assoziiert man dann automatisch auch damit, ja Mensch, der könnte mir aber auch ganz gewaltig einen über die Birne hauen. Ne? Also vielleicht liegt das so nah, wenn ich so einen Roboter in der Industrie sehe, wie er ein Auto zusammenschweißt oder wie er solche Prozesse abwickelt, da habe ich jetzt nicht diese Verbindungen mit einer Gefahr, in Anführungsstrichen, aber wenn ich so eine humanoide Geschichte sehe, dann macht mir das mehr Angst als so ein ganz normaler Industrieroboter. Das liegt wahrscheinlich, wie gesagt, an der humanoiden Darreichungsform. Naja.
Ja, gerade den, wo du eben angesprochen hast, ist an der Straße, der hier deine Autos lackiert oder zusammenschweißt, ja. Der rennt dir nicht hinterher.
Der ist festgebunden, genau. Festgeschraubt, aber, genau. Und wenn ich einen Stecker ziehe, dann ist vorbei.
Ja, das ist ja das Schlimme, der Atlas ist wahrscheinlich schon schneller als ich, plus der ist ja autonom, er ja, hat ja und kein Stromkabel und nix.
Der ist ausdauernder, ne? Das ist es ja.
Zumindest mal so lange, wie die Batterie läuft, aber da hat er mich dreimal eingeholt, ja.
Ja, und wahrscheinlich wird die Batterie länger halten als bei dir.
Als meine Atemluft, ja, so wahrscheinlich. Ist es, ja. Genau. Oder meine Ausdauer, ja.
So ist es. Ja, gut. Ja, ja.
Nee, was erschreckend zu sehen ist, wie weit die mittlerweile mit ihrem Atlas sind im Vergleich zu den Anfängen. Und das ist noch gar nicht so lange her.
da ist sehr viel passiert, ja.
Ja. Und wenn du heute mal guckst, was der kann oder zu was der in der Lage ist und wie sie wirklich angefangen haben, das muss einem, glaube ich, zu denken geben. Nicht unbedingt Angst, aber zu denken geben, weil gebt denen noch mal 2 Jahre Weiterentwicklung an dem Atlas.
Ja, ja.
Holla, die Waldfee. Okay, egal dazu, aber egal. Genug dazu. Egal nicht, weil das wird uns auf jeden Fall noch verfolgen, das Thema, aber jetzt erstmal genug dazu, ja.
Kommen wir doch zu einem kleinen Randthema. Die Firma Western Digital, speziell das Branding SanDisk, hat eine neue Speicherkarte vorgestellt. Wir wissen ja, SanDisk gehört mittlerweile zu Western Digital und sie haben die erste 4 Terabyte SD-Speicherkarte vorgestellt. Sie nennt sich SanDisk Extreme Pro, kommt 2025 auf den Markt. Preis ist noch nicht bekannt. Es gibt allerdings einen Wermutstropfen. Das Ding ist relativ langsam. Wir haben nur UAS-1 Geschwindigkeit an Bord. Also ja, also ich bezweifle, dass man das im High-End-Videobereich einsetzen kann für 8K-Produktionen etc. Also 4K wird da wahrscheinlich schon schwach sein oder könnte knapp sein. Also das ist erstmal eine SD-Karte, wo man vielleicht erstmal zeigen möchte, wir können 4 Terabyte realisieren, vielleicht für Fotografen, die einfach nur Images drauf kopieren, also das ganz normal als Still-Picture verwenden, das Ganze für die Videoproduktion. Da setze ich jetzt mal ein größeres Fragezeichen dahinter, ob das wirklich im High-End-Videobereich einsetzbar ist. Müsste man sich nochmal genauer mit den Schreibgeschwindigkeiten von den 4K-Kameras auseinandersetzen, ob das vielleicht nicht doch ausreichend ist. Das ist für mich der große Knackpunkt, dass das Ding relativ langsam ist. Aber gut, man muss ja erstmal anfangen. Vielleicht kommt dann auch nochmal eine schnellere 4TB-Version hinterher. Was natürlich dafür spricht, dass dann auch irgendwann die Preise der 1-Terabyte-Karten respektive 2-Terabyte-Karten fallen werden. Wenn halt so ein Top-Modell kommt, kann es ja für die anderen Speicherkartengrößen preistechnisch nur interessant sein. Zum Schluss noch ein Thema zur Standortproduktionsdiversifizierung. Hatten wir auch lange nicht das Thema. Da gibt es neue Zahlen. Apple lässt jetzt 14% aller iPhones in Indien produzieren. Das ist gar nicht mal so wenig, wie ich finde. Allerdings schließt es die Pro-Modellreihe aus. Es werden nur die Standard-iPhone-Modelle dort produziert. Liegt ja auch auf der Hand, weil nach meiner Meinung das auch der Markt ist. Also ich denke mal, dass in Indien weniger Pro-Modelle abgesetzt werden und es eigentlich der Markt für die Standardmodelle ist. Und es ist natürlich auch interessant, dort zu produzieren, um auch die Risiken zu diversifizieren oder zu verteilen und um auch die Strafzölle zu entgehen, wenn man dort Produkte einführt. Indien hat dementsprechend ja dort auch Strafzölle, die erhoben werden. Und somit ist ja für die heimische Produktion, denke ich, gesorgt und es wird halt im Land produziert. 14% ist nach meiner Meinung schon ordentlich.
Ja.
14% entspricht übrigens ein Umsatzvolumen von 14 Milliarden Geräte. Das nochmal so in Relation gesetzt. Tja. Dann haben wir es doch für heute, würde ich sagen. Wir haben kein Gadget oder besser gesagt, ich hätte ein Gadget, aber dadurch, dass ich so lange über den Roboter gesprochen habe, Staubsaugerroboter gesprochen habe, möchte ich nicht noch über ein Gadget sprechen. Das heben wir uns für nächste Woche auf.
Okay.
In diesem Sinne, wenn alles gut geht, hören wir uns dann irgendwann am nächsten Wochenende wieder.
Bis dann.
Jo, tschüss.
Tschüss.